Ja, Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir dich für Jetzt TV etwas interviewen dürfen. Was in letzter Zeit oder über was in letzter Zeit auch immer mehr gesprochen wird, ist dieser Begriff Neo-Advaita. Was verstehst du darunter?
Also zuerst einmal ist Advaita ein Begriff, eine Idee, ein Konzept. Und diese Idee kann irgendwann eine unheimliche Dynamik im eigenen Leben entwickeln, so das ist es, das ist Wahrheit, ja, Alleinheit, wir sind alle eins, es ist alles das eine, dich gibt's doch gar nicht, mich gibt's doch gar nicht, es passiert, wir können nichts tun. Das sind so die Ideen, die irgendwann auftauchen und gleichzeitig wird immer mehr erkannt, wenn es sich wirklich vertieft, dass der Mensch, der Einzelne an diesen Konzepten natürlich scheitern muss. Ja, weil mich gibt es selbstverständlich in Form dieser Erscheinung hier als Daniel Herbst, ja, wie es dich als Martha, als Erscheinung gibt. Dich gibt es mit einer Geschichte, mich gibt es mit einer Geschichte. Ich habe Vorlieben, du hast Vorlieben. In mir gibt es, oder zeigen sich Gedanken, in dir zeigen sich Gedanken, da sind Gefühle und das alles darf auch sein. Also irgendwann in dieser ganzen Idee taucht der Gedanke auf, dass das überwunden werden sollte, also die Gedanken, die Ich-Anhaftung. Und das hat alles seine Berechtigung. Es ist einfach nur an einem bestimmten Punkt so, als würde man sich selbst im Wege stehen. Wie so eine Idee von, ich muss mich überwinden, ich muss mich wegmachen. Ja? Ich bin eigentlich das Problem im Universum und ansonsten wäre das Universum wunderbar. Und das ist auch richtig. Aber die Frage ist, wer das eigentlich denkt und sagt und will. Also wer denkt, dass er nicht denken dürfte? Wer denkt, dass es besser wäre, wenn er sich selbst überwunden hätte? Wer diese Konzepte zu sich nimmt? Ja? Wer glaubt, dass Advaita die Wahrheit ist? Und wer glaubt, dass es darum geht, dass das die Wahrheit ist? Wer überhaupt glaubt, dass es die Wahrheit gibt, ja, die Wahrheit, also die ich wie so einen heiligen Gral schütze, ja, und am besten in eine Glasvitrine stelle, ja, und anbete, und dann zur Privatreligion mache, und ich und die anderen, die dann sich mit Advaita beschäftigen, wir wissen ja irgendwo, es ist alles Illusionen. Und die letzte Illusion wird dabei aber nicht durchschaut, nämlich, dass diese Gedanken selber ebenfalls Illusionen sind. Ja? Dass sie sich einfach zeigen und eine Wirkung entfalten, und zwar hier, ja, in diesem Organismus, der von mir so erlebt wird, als das bin ich. Wie dieser Organismus da drüben ja genauso erlebt wird, das bin ich. Martha würde ja nicht sagen, das bin ich nicht. Und wenn Martha das sagen würde, würde Martha das sagen? Würde Martha das sagen?
Ich glaube, die Tendenz kann auftreten. Auf jeden Fall. Also dieses ist ja in diesem Empfinden so eine Suche, die sich eigentlich loswerden will.
Genau.
Also es ist ja erst... versucht man sich irgendwo da draußen zu finden in dieser relativen Mercedes-Fahrerei und in diesen ganzen Ansprüchen von anderen an mich oder so. Und dann irgendwann denkt man, das klappt alles nicht. Es ist so frustrierend und dann geht es nach innen und dann hat man das Gefühl, man müsste sich loswerden, damit endlich Frieden herrscht.
Genau.
So. Und vielleicht, so steigt es hier auf, ist dieses letzte Konzept, dieses Neo-Advaita, diese letzte Idee davon, wo man sich dann gerne noch dran aufhängt.
Und total. Und die ist wunderbar. Also die Idee selber, dass diese Idee aufsteigt, dass diese Idee sich in dir überhaupt zeigen kann, das ist ein großes Geschenk. Ja? Es geht nicht darum, zu sagen, die Idee ist nur Idee und insofern falsch oder sonst was, sondern diese Idee ist halt eine Idee wie jede andere Idee auch. Nur die Idee von Advaita, die ist eine Idee, hinter der sich keine neuen Ideen mehr verbergen können. Ja, das ist ja die ultimative, die letzte Idee. Also die Idee der Selbstüberwindung, die Idee von eigentlich oder letztendlich final bin ich das nicht. Ja. Und das ist völlig in Ordnung, nur darinnen ist öfters sowas, und das kenne ich von mir selber früher sehr, sehr gut, sowas wie eine Abspaltung. Ja. Ich spalte mich von mir als erschienenes Wesen, als Wesen, das jetzt hier sitzt und daher bedürftig ist, ja, also daher zum Beispiel essen muss und trinken muss und schlafen muss und bestimmte Bedürfnisse hat, die mit dem Leben, so wie es sich eben zeigt, zu tun haben. Von diesem Wesen spaltet sich derjenige, der Advaita sehr stark verinnerlicht, des Öfteren ab. Das kenne ich also von mir selber sehr, sehr gut. Ja? Und im Grunde genommen ist heute für mich vollkommen offensichtlich, dass dieser hier ja, erschienen ist, ja, wie alles andere erscheint, wie ein Vogel, wie ein Baum, wie ein Stück Brot, wie der Stuhl, auf dem ich sitze. Also all dieses zeigt sich im Alleinen, ja, und ist niemals vom Alleinen getrennt gewesen. Also auch nicht als derjenige, der will, der sucht, der hofft, der Ambitionen hat, der sehr stark träumt und mit sehr starken Vorstellungen behaftet ist. All das ist, zeigt sich, warum auch immer, und hat unter Umständen die Tendenz, sich selbst zu erkennen, unter Umständen. Ja.
Gibt es da jemanden, der eine Wahl hat? Oder ist da niemand, der überhaupt... Also es ist ja im eigenen Empfinden, selbst in so lustigen spirituellen Ideen wie jetzt beobachte ich mal den ganzen Tag meinen Atem.
Ja.
Und nach 2 Minuten ist eigentlich, wenn die Aufmerksamkeit irgendwo hingelenkt wird, dann fällt ihr 2 Stunden später ein, eigentlich hatte ich mir heute Morgen vorgenommen, meinen Atem den ganzen Tag zu beobachten, wo man so wirklich merkt, Mann, also...
Wo du wirklich merkst, dass wenn du für den Atem verantwortlich wärst, du schon lange tot
wärst.
Ja. Mal ganz einfach gesagt.
Ja.
Also es passiert von allein, ganz sicherlich. Aber die Frage des Willens ist eine hochinteressante Frage, weil es eine Frage ist natürlich, die auch sehr verwirrend ist. Gibt es mich, wenn es mich gibt, ja, dann müsste ich doch bitte auch einen freien Willen haben oder zumindest einen Willen, weil wer steuert mich sonst? Ich sag's mal so, die Idee des freien Willens oder des Willens an sich taucht auch hier auf, ja? In dem Menschen, in dem das auftaucht. Ich habe einen freien Willen. Ich kann mir meine Welt kreieren. Ich affirmiere mir, was ich möchte. Ja? Ich bin Herr meines Lebens. Das Schöne ist, dass alle Ideen früher oder später von der Realität, sagen wir es mal so, überprüft werden. Und zwar, da ist niemand, der das überprüft, sondern Realität zeigt dir einfach, dass sie immer das letzte Wort hat. Realität ist nämlich das, was ist. Ein ganz schönes Beispiel dafür für mich war, als Babel Moore letztes Jahr mit 243 Jahren an Krebs gestorben war. Ja? Also die Dame, die Bestellung beim Universum und Reklamation beim Universum und was weiß ich nicht noch im Universum postuliert hat und erklärt hat, wie das funktioniert. Und da kann ich nur sagen, okay. Also entweder hat sie sich das gewünscht, ja, da möchte ich nichts zu sagen, oder aber die Realität hat sie damit konfrontiert, dass es eine Idee war. Und insofern hat das auch was sehr Heilsames. Ja? Du kannst in dem Moment erkennen, ich habe etwas geglaubt, ja, hier war ein Gedanke und der hat mich magnetisch angezogen und dieser Magnetismus hat mich fasziniert. Und jetzt hat mich das Leben selbst, so wie es passiert, eines Besseren belehrt. Es hat mir einfach gezeigt, was ein Gedanke. Also freier Wille kann dann als Gedanke hilfreich sein, wenn ich zum Beispiel auch so zur Abspaltung neige und zum Beispiel sage, ich kann ja sowieso nichts tun. Ja? Das heißt also, da gibt es ja so interessante Gedanken wie, dann kann ich ja alles machen, dann ist ja sowieso alles egal. Ja? Und da kann ich natürlich sagen oder schauen, ja, ist das wirklich so? Ist wirklich alles egal? Ist das alles egal? Und in dieser Frage kann manchmal die Idee des freien Willens rettend erscheinen. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, nee, es ist mir nicht egal. Ich engagiere mich, ich ändere jetzt was. Ja? So. Ja, und dazu brauche ich scheinbar mich, ich brauche diese Ich-Idee. Anstatt einfach zu sehen, es hat sich alles so verengt, ja, es ist so in die Enge gelaufen, dass es sich jetzt wieder weitet oder von selbst verändert, wie es das Leben eben so macht. Ja. Also im Grunde genommen ist die Frage der freien Wahl immer nur die Frage nach mir selbst. Gibt es mich als denjenigen, der die Möglichkeit hat, einzugreifen, das Leben zu korrigieren. Sehr anstrengend.
Die Frage nach dem individuell Handelnden stellt sich da. Mhm. Und wenn die aufsteigt und geglaubt wird, dann kommt irgendwann Shiva und hackt dir wieder den Kopf ab, oder? Das wird man einfach wieder von diesen...
Genau, alleine schon diese Frage. Dann kommt Shiva, also wer auch immer Shiva ist, ja auch ein Konzept, ja, jetzt sein soll, und hackt dir den Kopf ab. Nee. Tatsächlich ist es so, eine Idee hat sich gezeigt und jetzt zeigt sich etwas, was weit über Idee hinausgeht, nämlich etwas Konkretes. Ne? Das Konkrete ist, es geht jetzt hier nicht darum, ist das wahr oder nicht wahr, sondern konkret ist immer wahr. Konkret ist die Wahrheit in diesem Augenblick. Konkret heißt, die Tasse, die mir jetzt gerade runtergefallen ist, ist zerbrochen. Ja, das ist das konkrete Ereignis. Und natürlich ist, wenn ich mir jetzt angucke, was da zerbrochen auf dem Boden liegt, ist das mehr als eine Tasse. Das sind die Bestandteile der Tasse, das sind Elemente, das ist das, woraus die Tasse gemacht ist. Und die Realität nimmt das natürlich zurück und formt daraus was Neues. Aber für mich in dieser Form, der diese Tasse benutzt hat, um sie zu gebrauchen, ist diese Tasse jetzt zerbrochen. Das ist Realität. Und die einzige Möglichkeit, wo die Tasse noch leben kann, ist in mir, in meinen Vorstellungen. Gestern war sie noch heil. Und ich kann mich daran erinnern, meine Lieblingstasse, ja, wo ich die gekauft habe und oder was sie mir bedeutet oder irgendetwas. Und so kann ich das mit allem machen. Ein Mensch ist tot. Ja. Ist gestorben. Er lebt nur noch in mir. Faktisch ist er dabei, sich aufzulösen und wird nach 2-3 Jahren nicht mehr zu finden sein, ja.
Sind da nicht auch die Physiker schon, dass sie versuchen, Materie nachzuweisen und das Einzige, was sie wissen, ist, dass sie abhängig ist von dem Beobachter?
Ja, also ich sag mal so, diese ganze Geschichte mit Physik und Wissenschaft und spiritueller Erkenntnis und die Vermengung von diesen, ja, da halte ich mich aus folgendem Grund raus, weil ich einfach der Physik und der Wissenschaft an sich zugestehe, dass fundierte Kenntnis nicht in irgendwelchen esoterischen Zirkeln transportiert werden kann, all dieweil ich diese physikalischen Kenntnisse einfach nicht habe. Natürlich, vollkommen klar, ist das sehr faszinierend und das ist auch etwas, was mich sehr anspricht, dass Physik und Spiritualität sich immer öfter treffen, ja, und immer offensichtlicher wird, dass die Welt, wie sie uns erscheint, nicht die Welt ist, wie sie ist. Und trotzdem fällt mir gerade in den letzten Jahren auf, also heute weiß jeder, was Quantenphysik ist, ja, und nur die Physiker wissen es kaum. Aber jeder spirituell Interessierte meint, da kompetent drüber reden zu können, das lasse ich. Also,
ja. Wir hatten ja eben kurz das Thema Tod auch. Also, was stirbt? Kann ich überhaupt richtig sterben? Wie sieht das aus deiner Perspektive aus, weil es ja gerade den Anschein hat, dass dieses Letzte für viele Menschen, also eine unheimliche Panik fast auslöst, ne? Damit konfrontiert zu sein. Kannst du dazu was sagen? Gibt es den Tod?
Ja, den Tod gibt es für die Lebenden, aber nicht für die Toten. Es ist, wenn du, also für die Lebenden heißt, für die Lebenden als Vorstellung und für die Toten nicht, weil der Tote, weil es den Tod nicht gibt. Der Tote, der feststellt, dass er tot ist, wäre ja vorhanden, wäre ja in irgendeiner Form in der Lage, über seinen Zustand zu reflektieren. Er würde zumindest erkennen, dass er tot ist. Also dieser Tote wäre nicht tot. Und der Lebendige, der sieht, hier, und wirklich, das ist furchtbar und entsetzlich, ich hab einen geliebten Menschen, ja, mit dem ich jahrelang verbunden war, mit dem ich ganz viel teile, mit dem mich ganz viel verbinde, der liegt jetzt hier tot, oder der wird jetzt beerdigt, und ich lege noch eine Blume ins Grab, und dann ist der Körper wieder in der Erde oder er ist verbrannt, das ist furchtbar. Und trotzdem ist natürlich niemand gestorben. Das ist, weil ganz wieder Realität, konkret, welcher Mensch, das ist der Mensch in meiner Erinnerung. Und interessant ist, wenn das ein Mensch ist, machen wir mal ein konkretes Beispiel, Mutter, Vater und zwei Kinder. Ja? Und nehmen wir jetzt am besten mal die schlimmste Möglichkeit, das Kind stirbt, ein Kind stirbt. Ich meine nicht, dass das nicht real ist und dass das nur ein Traum und nur eine Vorstellung ist, sondern ich meine, dass in dem Moment, wo das Kind gestorben ist, dass die Realität ist, dass es dieses Kind nicht mehr gibt, und zwar in dieser Ausformung, ja, hier diesen Daniel Herbst gibt es nur, solange diese Ausformung hier über Erden wandelt, ja, und irgendwann wird diese Ausformung vorbei sein, und dann wird dieser Daniel Herbst nur noch als Erinnerung in den Menschen leben, die noch lebendig sind und ihn gekannt haben. Aber ich als Daniel Herbst für mich selbst, werde mich nicht an mich erinnern können, weil ich sonst lebendig wäre. Was aber nicht heißt, dass das, was mich belebt, sterben könnte. Und das Leben kann nicht sterben. Auch der Tod ist ja ein Teil des Lebens. Das wäre so, wie wenn ich denken würde, nur das Einatmen ist Atmen. Ne? Aber ein Atemzyklus ist Einatmen, Ausatmen. Gehört zusammen. Ich muss ausatmen. Ich muss es gehen lassen, damit es wieder kommen kann. Ne? Und so lässt es Leben, die formlos, es lässt die Form los und diese Form zerfällt und dann wird die Form wieder zu Leben angehoben. In ganz anderen Konstellationen, in ganz anderen Zusammensetzungen. Und es wird immer als ich erfahren. Das, was lebt, erfährt sich als ich. Das ist auch nicht relevant, ob ich da Mensch bin oder Tier. Ich heißt Empfindung oder Wahrnehmung oder ein Gefühl von Hiersein. Ob ich mir dessen bewusst bin, spielt erstmal keine Rolle. Weil wenn es eine Rolle spielen würde, würde das ja heißen, dass Menschen, die sich ihrer selbst nicht bewusst sind, nicht wirklich lebendig wären. Und das ist nicht der Fall. Du kannst also vollkommen lebendig sein, ohne dir dessen wirklich bewusst zu sein. Ja. Insofern, also für mich gibt es ganz klar keinen Tod. Und trotzdem gibt es im Leben etwas, was sich als Tod zeigt. Ja? Etwas, was sich als Verlust zeigt. Etwas, was sich als Verschwundensein zeigt. Etwas, was nur noch in meiner Erinnerung weiterleben kann, aber nicht mehr auf der Ebene von Realität. Und das kann sehr, sehr, sehr schmerzhaft sein. Und das darf es auch. Dem Leben ist das einer.
Es werden ja häufig gerade in der spirituellen Szene jede Art von Konzepten auch angeboten.
Ja.
Was hältst du davon? Sind die nötig? Kann man da überhaupt entscheiden oder?
Sie scheinen nötig zu sein. Also sie scheinen nötig zu sein, schlicht und ergreifend, weil sie sich zeigen. Genauso könnte man fragen, ist es nötig, dass es Heroin gibt? Es ist sicherlich nicht nötig, ja. Und doch ist es nötig, weil es gibt die Möglichkeit, Heroin herzustellen und es gibt Leute, die sich dafür interessieren, das zu konsumieren. Und es gibt Abhängigkeiten, die dann nicht mehr kontrollierbar sind, also wo du etwas musst. Und genauso wie du Heroin konsumieren kannst, kannst du natürlich Konzepte konsumieren. Du kannst dich an Ideen festhalten. Du kannst etwas, was du irgendwann mal als heilig und wahr zu dir genommen hast, unter Umständen nicht mehr loslassen können, selbst wenn du unterdessen angefangen hast, es zu durchschauen, ja, mein Lehrer, mein Meister, meine Idee, meine Affirmation, mein Glück, meine Liebe, meine Wahrheit, irgendwas, ja, das alles zeigt sich, nichts davon ist aus sich selbst heraus relevant, sondern alles kann nur für mich relevant sein. Also wenn ich etwas glaube, dann ist es für mich relevant. Wenn mir etwas in meinem Leben erscheint und was in mir etwas hervorruft, eine Resonanz hervorruft, dann gebe ich dem Wichtigkeit. Ja? Also nicht, dass das meine Entscheidung ist, sondern es ist einfach so, es taucht auf und es ist für mich wichtig. Ein Strauß von Gedanken, ja, ist hier oben irgendwo und irgendwelche Gedanken kommen durch und werden hier transportiert. Jemand sitzt neben mir, Strauß von Gedanken, und ich sag mal wirklich derselbe Strauß von Gedanken, nämlich alle Gedanken, die es gibt, ja, und die Antenne ist ein bisschen anders ausgerichtet, es wird ein bisschen was anderes abgenommen. Es wird ein bisschen was anderes empfunden, gesagt und geglaubt. Ja. Wie das passiert, keine Ahnung. Es ist nur so, es gibt einen sehr kindlichen Glauben, da ist alles ganz bestimmt wahr und nein, du darfst mir nichts sagen, weil ich muss es behalten in der Form, wie ich es glaube. Und dann gibt es so eine, sagen wir mal, eine entspanntere Form von Gedanken, wo du einfach jeden Gedanken als Gedanken erkennst. Du merkst, der darf sein, ja, der hat seine Relevanz, aber er hat keine wirkliche Bedeutung. Das ist einfach ein Gedanke. Und dann werden wir wieder bei Neoad weiter, ja, wo du dann feststellen kannst, oh, interessant, dieses Heiligtum, ja, der Arunachala, ja, ich und Ramana, ja, so. Das war wichtig, das war notwendig und das hat mich sammeln lassen irgendwo. Und dann kann es auch wieder verwehen. Ja? Dann sitze ich hier einfach auf dem Stuhl und spreche mit Martha. Und dann ist das nicht heiliger oder weniger heilig, als wenn ich am Arunachala in der Höhle sitze und irgendwelche Mantren singe. Ja? So.